Guten Morgen, eure Reihen sind auch ein bisschen gelichtet. Wahrscheinlich werden auch manche krank sein. Ja, ich freue mich, da zu sein. Ich soll ganz liebe Grüße ausrichten von Dieter Kerschbaumer, das ist der kleinere Bruder von der VM. Und ja, er wollte nicht gläubig werden, wisst ihr das? Der wollte sich, er hat gesagt, er will mit Gott nichts zu tun haben, weil er so klein geworden ist. Und irgendwann hat es ihn aber dann doch ergriffen. Das ist interessant, gell? Ja, liebe Grüße auch von meiner Frau. Von den anderen kann ich euch nichts sagen, weil die wissen nicht, dass ich da bin. So, also bei uns geht es momentan ein bisschen auch ruhiger zu. Also das Jahresende und so, Ferien und Urlaub und so. Ja. Aber man sieht es, es gewinnt schon wieder an Fahrt, es geht also wieder vorwärts. Ich habe heute ein ganz interessantes Wort, das mich sehr betroffen gemacht hat. Also ihr dürft nicht denken, ich würde euch jetzt eine Predigt halten, um euch eins auszuwischen, sondern mir ist das sehr, sehr nahe gegangen und ich habe mir gedacht, vielleicht geht es euch ähnlich. So wollen wir das einfach sehen. Beten wir noch miteinander. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du jetzt unter uns bist und bitten dich, dass du zu uns redest. Ja, wir kennen ja die meisten von uns den Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer kennt den nicht? Alle kennen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird, zu dem will ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und wisst ihr auch, wo das steht? Ja. Offenbarung 3, Vers 20 steht das. Und der Vers ist mir irgendwie vor, ja, das wissen wir, und ist ja Aufforderung, sich in Verbindung zu setzen mit Jesus oder mit ihm. Und dann kam dieser Text eines Tages in der stillen Zeit. Es gibt von dieser Situation, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft, gibt es auch Bilder. Vielleicht habt ihr mal schon eins gesehen. Jesus steht vor der Tür, mit Lauben umrankte Tür, so mit Bogen, und da steht eben Jesus davor und klopft an. Und man sieht außen keine Türdrücker, das ist, keine Schnalle ist drauf auf der Tür. Das heißt, die Tür kann nur von innen geöffnet werden. So wird das dargestellt. Also, jetzt kam dann in meiner stillen Zeit gerade dieser Vers dran, und was ich früher nie bedacht hatte, ich habe den Zusammenhang gelesen, das sollten wir auch tun. Wir sollten also einen Text nicht aus dem Zusammenhang reißen und für uns separat verbiegen, sondern schauen, wer hat es geschrieben, an wen wurde es geschrieben, in welchem Zusammenhang steht es, was wurde an die Zuhörer damals gemeint und was kann ich jetzt daraus lernen. Und zwar ist es der Schlusssatz, das letzte Wort von den 7 Sendschreiben. Die kennt ihr ja auch, die 7 Sendschreiben, das sind die 7 Gemeinden. In der Offenbarung, die halt da auch Tadel und Ermahnung und Ermutigung bekommen. Und der letzte Satz in den 7 Sendschreiben, das war das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea, da ist eben dieser Text, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Die Offenbarung wurde am Ende des 1. Jahrhunderts aufgeschrieben durch den Johannes, durch den Apostel Johannes. Da war er in Verbannung auf Patmos und hat dann diese Offenbarung geschrieben. In Kapitel 2 und 3 sind bereits diese Sendschreiben erwähnt. Die innere Lage der Gemeinde, die zeigen Schwierigkeiten und Schattenseiten. Also diese 7 Gemeinden haben also Nöte gehabt, da war nicht alles so, wie es sein soll. Es steht dort vom Verlust der ersten Liebe, geistlicher Tod bei scheinbarem Leben. Das war dort in der Gemeinde. Geistlicher Tod bei scheinbarem Leben. Man hatte den Eindruck, das lebt, aber es war tot. Lauheit und Selbstzufriedenheit sind Erscheinungen, die hier genannt werden. Es scheint, dass alles läuft, wenn auch mit Schwierigkeiten, aber das Erschütternde an der Sache ist, Jesus steht draußen vor der Tür. Also das hat mich sehr betroffen gemacht. Dem Engel, Vers 14 lesen wir, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. In Vers 15 steht, ich kenne deine Werke. Es gibt also die einzige Gemeinde, Entschuldigung, in Laodicea, das war die einzige Gemeinde, die kein Lob bekommt. Also da ist gar kein Lob dabei. Ich habe gegen dich steht dort. Das war die einzige, die kein Lob bekommt. Es steht dort, ach, dass du kalt oder warm wärest, aber weil du weder kalt noch warm bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Lauwarm bedeutet, was bedeutet lauwarm? Nicht warm genug. Bedeutet nicht warm genug. Es bedeutet nicht heiß. Es bedeutet nicht kalt. Lau bedeutet unentschlossen, nicht sehr eifrig oder begeistert. Das sind also Attribute, die mit lau zu tun haben. Also nicht warm genug, nicht heiß, nicht kalt, unentschlossen, nicht sehr eifrig und nicht begeistert. Und das sickert so ein. Wisst ihr, wenn man jetzt längere Zeit durch die Gemeinde geht oder unser Leben als Christ, wir leben unser Leben als Christ und dann sickert das ein, so schleichend, das nimmt man gar nicht so wahr. Das müssen nicht der Bankraub sein, der uns da zur Strecke bringt, als Christen, dass wir auf der Strecke bleiben. Das machen wir sowieso nicht. Aber dieses Schleichende, dort steht, ich habe meine eigenen Maßstäbe, kennt ihr das? Habt ihr das schon gehört? Wisst ihr, wenn man ein Ohr hat an der Gesellschaft, dann hört man diese Dinge. Ich habe meine eigenen Maßstäbe. Das kommt von gläubigen Leuten, habe ich alles selbst gehört. Wisst ihr, nachdem ich jetzt schon alt bin und viele Leute sehr lange kenne, dann weiß man ganz genau, wie jeder tickt. Und das ist aber nicht nur ein Vorteil. Das ist auch schlecht, auch ein Nachteil. Aber man weiß genau, wie jemand tickt. Und dann steht dort, sagt die Person, ich habe meine eigenen Maßstäbe. Oder ich habe meine Mitte gefunden. Habt ihr das auch schon gehört? Ich habe mich schon nicht schlecht. Ne? Ich habe meine Mitte gefunden. Oder für mich muss es passen. Habt ihr das auch schon gehört? Für mich muss es passen. Das sagen Leute, die sind gläubig. Selbstzufriedenheit. Das Wort, das hat mich auch erschüttert, gell? Das habe ich auch gehört. Jeder hat seine eigene Gerechtigkeit. Gläubige Leute. Es ist ja, vielleicht denkt ihr auch so. Jeder hat, natürlich, ich brauche meine Gerechtigkeit vor Gott, aber das ist genau die gleiche, die du auch hast. Wir sind alle errettet. Wie der Andreas, sorry. Aber es bleibt in der Familie. Okay, wir brauchen diese Reinigung. Das ist ein ganz gutes Bild. Aber ich habe, für mich muss es passen. Dann, Selbstverwirklichung kommt da hier sehr stark durch. Gell? Es kommt der Egoismus ganz stark durch. Jeder hat seine eigene Gerechtigkeit. Also, wenn ihr solche Schlagwörter hört, dann soll euch die Gänsehaut über den Rücken laufen. Bitte, seid wachsam, passt auf das. Der Paulus schreibt über diesen Leuten, denn wir wagen nicht, uns unter sie zu rechnen oder mit ihnen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen, aber weil sie sich nur an sich selber messen und mich mit sich selber vergleichen, verstehen sie nichts, sagt der Paulus. Da ist man irgendwo schon auf der falschen Spur. Wir wagen uns nicht, unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen, aber weil sie sich nur an sich selber messen und mit sich selber vergleichen, verstehen sie nichts. In Vers 16 lesen wir, weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug und ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Hier sehen wir eine gewisse Selbstzufriedenheit. Und wenn wir aber ehrlich sind, wissen wir, dass im Verborgenen viele Nöte da sind. In Ehen, in Familien, bei einzelnen Personen. Und das wird einfach zugedeckt und man geht weiter. Wir sind ja gläubig, oder? Jeder hat seine Nöte. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass im Verborgenen viele Nöte da sind. In Ehen, in Familien und auch bei einzelnen Personen. Diese Fehleinschätzung ist ganz gefährlich. In Vers 18 ist das Jesus ermutigt. Er sagt, er redet. Jesus redet mit uns. Er sagt, ich rate dir. Steht im Vers 18. Das ist super. Er steht einfach da, ich rate dir. Es ist frei von jedem Druck, du kannst es machen oder nicht. Dann sagt er drei Dinge. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, dass du reich werdest, dass du weiße Kleider, so sagen wir wieder bei der Reinigung, kaufst und anziehst, damit deine Blöße nicht offenbar werde. Und das dritte ist, dass du Augensalbe kaufst, um deine Augen zu salben, damit du sehen könntest. Das erste, das Gold, steht für ein geheiligtes Leben mit ihm. Es ist ein Kauf ohne Geld. Wir haben ja nichts. Wie sollen wir das denn kaufen? In Jesaja 55, Vers 1 steht das. Dort steht, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Also er fordert uns auf, Dinge von ihm zu kaufen. Das Gold, das kriegen wir bei ihm. Dann die weißen Kleider, das ist die Vergebung unserer Schuld. Anziehen heißt bekennen und Ja sagen. Diese weißen Kleider anzuziehen. Heißt, die Vergebung unserer Schuld anzuziehen, heißt bekennen und Ja sagen. Also, dass wir diese Vergebung annehmen. Aber die setzt auch voraus, dass wir erkennen, wo wir irre gelaufen sind, wo wir falsch gelaufen sind, dass man das eben bekennt und umkehrt. Und die Augensalbe, die steht für Erkenntnis der Schuld und Sünden und seiner Güte. Ich glaube, vielleicht ist es euch schon so gegangen, dass man Dinge erkennt, plötzlich, die man vorher nicht gesehen hat, und dann weiß man plötzlich, wie man weitergehen soll. Man sieht wieder die Augensalbe. Das Interessante war, diese Gemeinde in Laodicea, sie waren sehr berühmt durch Wolle. Die haben also Textilien hergestellt, aber die Wolle war schwarz. Es steht, dass wir weiße Kleider anhaben sollen. Und das zweite war, dieses Laodicea war berühmt wegen seiner Augensalbe. Die haben da Salbe hergestellt, damals in der Antike, die also weit berühmt war. Und im Orient waren ja Augenkrankheiten auch da, also durch Insekten. Und wer also irgendwie konnte, hat sich solche Augensalbe besorgt. Und Laodicea war dafür berühmt. Und dann steht im Vers 19, so kehre um und werde wieder brennend. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. Und dann kommt der am Anfang erwähnte Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und wenn man das in dem Zusammenhang liest, dann kriegt diese Aussage von Jesus, er würde vor der Tür stehen, völlig eine andere Dimension. Wir haben in der Kinderstunde einmal diese Tür schon gesehen, und wo Jesus vor der Tür steht, und das Kind ist halt aufgefordert worden, das Herz, die Tür zu öffnen, die Herzenstür, damit Jesus rein könnte. Aber das steht ganz in einem anderen Zusammenhang. Er würde kommen. Was ganz auch interessant ist, ist die Formulierung hier. Er steht nicht vor der Gemeindetür. Die Rede, wenn Jesus zu uns redet, ich stehe vor deiner Tür, ich stehe vor unserer Tür, vor Personen, er spricht zu Personen. Siehe, ich stehe vor der Tür, meint Personen. Das Klopfen gilt denjenigen, die hören. Wenn sie öffnen, so hat Jesus zugesagt, würde er zu ihnen hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und sie mit ihm. Solange Jesus draußen bleibt, gibt es keine Gemeinschaft unter Christen und keinen wahren Reichtum. Doch wenn Jesus eingelassen wird, entsteht eine wunderbare Verbundenheit und Teilhabe an der herrlichen Gnade Gottes. Es steht dann im Vers 22, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden sind eine vollständige Abhandlung der Probleme, vor denen die Gemeinde auch in der heutigen Zeit steht. Also ich glaube, dass nicht eine Gemeinde, wie wir sie kennen, identisch mit einer der sieben Gemeinden und nur diese Probleme hat. Ich glaube, alle Probleme, die in den sieben Gemeinden, in diesen sieben Sendschreiben aufgezählt werden, betreffen jede Gemeinde. Also diese Probleme haben wir alle. Keines davor gefeit. Aber es ist so interessant, dass er sieben Gemeinden anspricht. Und das waren diese sieben Gemeinden in Asien, aber also jetzt ist es die Türkei, und der Apostel Johannes, der war eigentlich der Betreuer dieser sieben Gemeinden. Und er schreibt an diese Gemeinden, die ständige Gefahr, Also wir haben dieselben Probleme in den Gemeinden, auch in der heutigen Zeit. Die ständige Gefahr, die erste Liebe zu verlassen, das kennen wir. Das ist, wir haben dann plötzlich andere Interessen und dann ist irgendwie keine Zeit mehr. Die Angst vor Verfolgung, das Zeugnis zu vernachlässigen, dass wir nichts weiter sagen, dass wir, also es ist schwer. Ich kann da hier vorne sehr gut reden, glaube ich zumindest. Die Leute hören zu, die sind höflich. Aber wisst ihr, wenn ich beim Friseur bin und der redet vom Sterben, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich bin beim Friseur gesessen. Und die Frau da, die mich da geschnipselt hat, die hat dann angefangen, vom Sterben zu reden. Wir würden sagen, die haben einen Hölzel geworfen. Ja, das würde funktionieren. Aber da haben wir Blockade, versteht ihr? Ich habe dann schon ihr Zeugnis gegeben, aber das war zu wenig, versteht ihr? Die braucht ja viel mehr. So eine junge Frau hat einen kleinen Buben und ja, sie ist, glaube ich, offen, weil sie dieses Thema selbst angesprochen hat. Die Angst vor Verfolgung, das Zeugnis zu vernachlässigen. Die Verwässerung der Lehre, das, was ich am Anfang gelesen habe. Ja, für mich muss es passen. Könnt ihr euch erinnern, was ich vorgelesen habe. Unentschlossenheit, meine eigenen Maßstäbe, Selbstzufriedenheit, Selbstverwirklichung. Also alle diese Dinge, die Verwässerung der Lehre, der moralische Verfall. Vielleicht gibt es Leute, die haben da keine Probleme, aber ich kenne also Brüder, die haben Riesenprobleme mit Pornografie. Kennt ihr das? Schlimm, schlimm, schlimm. Also der moralische Verfall, das sind Dinge, die sind da, die gibt's. Der geistliche Tod, die mangelnde Standhaftigkeit und die Lauheit der Gläubigen sind heute genauso aktuell wie im ersten Jahrhundert. Also wir sind ident mit den Geschwistern damals im ersten Jahrhundert. Weil diese einzelnen Schreiben von Jesus persönlich stammen, gewinnen sie eine besondere Bedeutung als Gottes letztes mahnendes Wort an die Gemeinde. Dieser letzte Appell richtet sich an alle, die bereit sind zu hören. Wisst ihr, das ist auch noch da dabei. Also nach dieser letzten Aussage, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hören wird, dann ist keine Botschaft mehr. Dann gibt's die Prophetie vom Johannes, was also über die Gerichte, ihr wisst ja, die Offenbarung, die beschreibt dann diese kommenden Dinge. Aber es ist die letzte Botschaft Gottes an uns Menschen. Ist das interessant? Wenn man das jetzt aus dem Zusammenhang reißt, naja, dann denkt man, Jesus stünde vor der Tür. Aber das hat also eine ganz tiefe Bedeutung. Es ist die letzte Botschaft oder der letzte Appell von Jesus an die Gemeinde oder an uns Menschen. Steh vor der Tür und klopfe an. Ich möchte euch da noch aus dem Andachtsbuch von William Busch, der Pfarrer William Busch, vielleicht habt ihr sicher schon von ihm gehört. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir Menschen machen oft sehr viele überflüssige und unnötige Worte, der Herr Jesus aber nicht. Und wenn er nun sagt, ich will das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir, dann soll ja keiner meinen, das sei eben zweimal dasselbe gesagt. Wir dürfen mit ihm das Abendmahl halten, das heißt, er wird uns bewirten, aber er sagt auch, er wolle das Abendmahl mit uns halten. Und das will sagen, dass auch wir ihn bewirten sollen und dass wir ihm auftragen dürfen und dass er sich an uns erquicken und ergötzen soll. So ist es in der Tat. Der Herr Jesus kehrt im Geist bei uns ein und da will er sich erfreuen an unserem Glauben und an unserer Liebe und an unserem Gehorsam und an unserer Hoffnung. Damit dürfen wir ihn bewirten. Aber, ach, wie geht's da bei uns so armselig her? Unser Herz ist eine leere Vorratskammer. Unser Glaube ist so klein. Unsere Liebe zu ihm so erbärmlich. Unser Gehorsam ist jammervoll und unsere Hoffnung kann sich schon gar nicht sehen lassen. Das gibt eine armselige Bewirtung. Das gibt ein trübseliges Festmahl, bei dem wir nichts aufwarten können werden. Oder nur mit Verdorbenem. Aber dafür gibt's auch Rat und Hilfe. Der Herr Jesus hat ja volle Vorratskammern und die stehen für uns offen. Da dürfen wir uns frei und umsonst holen, was wir brauchen. Ja, da wollen wir uns holen. Glaube und Liebe und Gehorsam und Hoffnung. Der Herr nimmt's nicht übel, wenn wir ihn mit seinem eigenen bewirten. Ist das nicht schön? Wir können bei ihm das abholen. Im Gegenteil, so ist's ihm am allerliebsten. Amen. Lass uns das mit nach Hause nehmen. Vielleicht gibt es irgendwas zu korrigieren. Ihr wisst ja, wir sind Menschen, wir sind sehr verwandt miteinander. Wir haben dieselben Nöte, wir haben dieselben Ängste, wir haben dieselben Bedürfnisse und auch dieselben Schwierigkeiten. Und der Herr möge uns segnen, dass wir einfach das überdenken. Er steht vor der Tür, er klopft nicht an der Gemeindetür an, aber an unserer Herzenstür, dass wir doch ihm öffnen. Das Jahr ist jetzt vor uns, wir können das ganz für uns in Anspruch nehmen, das kommende Jahr. Es nimmt schon wieder Fahrt auf, ich sehe das schon. Und lass uns das nicht vergessen oder lass uns das mit einplanen, dass er mit dabei ist. Und diese Ausreden, die wir gehört haben, für mich muss es passen und lauter das wird man am Wort Gottes prüfen, ob das stimmt, ob das für uns in Ordnung ist. Danke, Herr. Amen.